HR2 Kultur zum Nachhören.
HR2 Kultur. Der Tag.
Mit Karin Fuhrmann. Guten Tag.
Wunderbar, wir sind so glücklich. Die Vernunft hat gesiegt. Wir wollen den Frieden, aber nicht so. Nicht, indem das Land Verbrechern ausgehändigt wird.
Die wichtigsten Verantwortlichen der FARC, des größten Kokainkartells der Welt, kommen jetzt straflos davon.
No más guerra. No más la guerra.
Aquí en este lugar, por ejemplo, están...
An diesem Ort hier sind 79 Menschen erfasst, die am 2. Mai 2002 starben. Über 40 davon waren Kinder. Es war ein Kindermassaker.
De manera que eso es un infanticidio.
No más guerra. No más la guerra.
En nombre de las FARC.
Im Namen der FARC biete ich allen Opfern des Konflikts eine aufrichtige Entschuldigung an. Für all den Schmerz, den wir in diesem Krieg verursacht haben.
Diese Gesellschaft ist voller Wut, voller Hass. Sie ist nicht fähig zu verzeihen und einen Schritt nach vorne zu wagen in Richtung einer demokratischen Gesellschaft.
Am Sonntag waren die Bürger Kolumbiens zur Abstimmung über einen Vertrag aufgerufen, der dem Land nach über einem halben Jahrhundert Guerillakrieg endlich Frieden bringen sollte. Präsident Santos und Vertreter der FARC, der Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, hatten das als historisch bezeichnete Abkommen bereits am vorigen Montag unterzeichnet. Besonders kritisch sahen viele, dass die Noch-Rebellen nach ihrer Entwaffnung in anderer Form durchaus am politischen Leben des Landes teilnehmen können sollten. Bei Geständnis auch ohne Haftstrafe davonkommen. Schließlich hat der Krieg der FARC über 250.000 Opfer gefordert. Diese Abstimmung wurde im Vorfeld als wohl wichtigste Wahl im Leben der Kolumbianer angesehen, auch international aufmerksam verfolgt. Und dann das. 49,78% votierten mit Ja, 50,21% stimmten mit Nein. Knapp, aber was hilft's? Der Friedensvertrag ist abgelehnt. Chronik eines angekündigten Friedens haben wir heute getitelt und schauen auf Kolumbien nach dem Referendum. Wie geht's jetzt weiter? Welche Chance hat der Frieden jetzt noch? Und dürfen, wenn der Frieden als Verhandlungsziel erreicht werden kann, Verbrechen gegen die Menschlichkeit ungesühnt bleiben? Alternative Sanktionen waren statt Strafe im Friedensvertrag vorgesehen. Auch daran stießen sich die Kritiker. Und was bleibt jetzt von dem Friedensvertrag? Anne Herberg über die Stimmung in Kolumbien nach dem Referendum.
Ja, zum Frieden rufen sie, doch die, die hier feiern, haben Nein gestimmt in diesem historischen Volksentscheid. Kolumbien hat den Friedensvertrag mit der FARC-Guerilla abgelehnt, wenn auch mit einer extrem dünnen Mehrheit von rund 60.000 Stimmen Vorsprung. Doch am Ende steht das Nein. Wunderbar, wir sind so glücklich, die Vernunft hat gesiegt, wir wollen den Frieden, aber nicht so, nicht indem das Land Verbrechern ausgehändigt wird. Wir können sagen, unser Nein hat Kolumbien gerettet, vor den FARC und vor Präsident Santos, diesem Vaterlandsverräter. Kolumbiens Präsident Juan Manuel Santos sagte, er sei der Erste, der die Niederlage anerkenne.
Soy el primero en reconocer este resultado.
Für ihn ist das Nein gegen dieses Abkommen, das in 4 Jahren ausgehandelt wurde und den seit einem halben Jahrhundert andauernden bewaffneten Konflikt beilegen sollte, auch ein persönliches Debakel. Er hatte den Friedensprozess stets ins Zentrum seiner Präsidentschaft gestellt und im Vorfeld ausgeschlossen, dass Neuverhandlungen möglich seien. In seiner TV-Ansprache erklärte er nun jedoch,
Ahora vamos a decidir entre todos.
Nun werden wir alle gemeinsam entscheiden müssen, wie der Frieden, den wir alle wollen, möglich ist und wie wir gestärkt aus dieser Situation herauskommen. Ich werde nicht aufgeben. Ich werde mich bis zum letzten Tag meiner Amtszeit um diesen Frieden bemühen. Der Waffenstillstand mit der FARC-Guerilla bleibe trotz des Abstimmungsergebnisses zunächst in Kraft. Dies bestätigte auch der FARC-Chef Rodrigo Lodonio alias Timoschenko. Die FARC halten an ihrem Willen zum Frieden fest und wiederholen ihre Bereitschaft, allein das Wort als Waffe zu benutzen, um die Zukunft zu konstruieren. Der Frieden wird triumphieren. Triumphiert hat in diesem Moment jedoch vor allem Kolumbiens Ex-Präsident Álvaro Uribe, einflussreicher Kritiker des Friedensvertrages und Wortführer der Nein-Wähler. Uribe stammt aus einer Familie von Großgrundbesitzern und bekämpfte die FARC einst militärisch mit harter Hand. Eine Beteiligung der Rebellen an der Politik lehnte er ab und fordert härtere Strafen. Wir wollen zu einem großen nationalen Pakt beitragen. Es ist wesentlich, dass im Namen des Friedens nicht die Werte aufs Spiel gesetzt werden, die ihn möglich machen. Freiheit, Gerichtsbarkeit, Pluralismus, Vertrauen in das private Unternehmertum und Bildung als Garant für soziale Gerechtigkeit. Wir fordern das Überarbeiten des Vertrages, nicht seine Aufhebung. Dort in Bogotá, wo die Unterstützer des Friedensvertrages eigentlich feiern wollten, herrscht Fassungslosigkeit. Jamila, die vor der Gewalt in ihrer Heimatprovinz Cauca nach Bogotá geflohen ist, kann die Tränen nicht zurückhalten. Wir sind eine Gesellschaft, die ihre eigene Geschichte nicht kennt und nicht versteht, wie die, die in den ländlichen Gebieten leben, unter diesem Krieg leiden. Diese Gesellschaft ist voller Wut, voller Hass. Sie ist nicht fähig zu verzeihen und einen Schritt nach vorne zu wagen in Richtung einer demokratischen Gesellschaft. In den Regionen Kolumbiens, die am stärksten von der Gewalt betroffen sind, hat großteils das Ja zum Friedensvertrag gewonnen. Kolumbien ist tief gespalten.
Anne Herberg über die Stimmung nach dem Referendum in Kolumbien, in dem die Wähler mit einer knappen Mehrheit gegen das Friedensabkommen mit der FARC gestimmt haben. Schon sind wieder Unterhändler beider Seiten nach Kuba gereist, um die Lage für weitere Verhandlungen zu sondieren. Wie geht's jetzt weiter? Matthias Rüb, Lateinamerika-Korrespondent der FAZ, guten Tag.
Guten Abend, Frau Fuhrmann.
Kolumbien ist nach diesem Referendum ein gespaltenes Land, sagt die Kollegin. Wo verlaufen denn die Gräben in der kolumbianischen Gesellschaft? Nur bei Ja und Nein?
Nein, es gibt ganz verschiedene Risse. Es gibt einen Generationenkonflikt. Die Jungen sind eher für den Frieden. Die Alten sehen den Vertrag jetzt, wie er vorgestellt wurde, beim Referendum kritisch. Dann gibt es den alten, gewissermaßen konstituierenden Konflikt Kolumbiens zwischen den Armen und den Reichen, zwischen den Landbesitzern und den Landlosen. Dann gibt es den Konflikt zwischen den isolierten Bewohnern der ländlichen Gebiete und den fast schon europäisch aufgestellten Bewohnern der Städte. Also es gibt ganz verschiedene Risse, die die Gesellschaft durchziehen. Und schließlich darf man nicht vergessen, es ist eine halbe-halbe Entscheidung fast gewesen, als es um den Friedensvertrag ging, in der Form, wie er jetzt vorlag. Und es bedarf tatsächlich eines großen nationalen Paktes, um dieses Patt zu überwinden, wie es Uribe, der große Sieger der Nein-Abstimmung, formuliert hat.
Aber es gab auch einen Riss in der Gesellschaft zwischen denen, die überhaupt hingegangen sind zu dieser Wahl und denen, die zu Hause geblieben sind. Es war eine sehr geringe Wahlbeteiligung, um die 38%. Lag das jetzt an Regen und Sturm oder sind die Leute nicht interessiert an einer friedlichen Zukunft?
Das schlechte Wetter durch Ausläufe des Hurrikans Matthew hat gewiss dazu beigetragen, dass weniger Leute als eigentlich erforderlich, als erwartet worden war, zu den Urnen gegangen sind. Das ist aber nichts Außergewöhnliches für Kolumbien. Selbst bei Präsidentenwahlen liegt die Wahlbeteiligung bei 40, allenfalls 45-49%. Und es kam noch etwas hinzu, das war der große handwerkliche Fehler von Präsident Santos. Er hat gewissermaßen vor Erreichen der Ziellinie schon die Arme emporgerissen und den Frieden gefeiert mit internationaler Beteiligung, mit einer etwas übersteigerten Symbolik, mit Friedenstauben und weißer Kleidung. Also viele Kolumbianer hatten den Eindruck offenbar, die Sache sei schon gelaufen und es komme auf diese Abstimmung, die ja angeblich so wichtig sein sollte, gar nicht mehr an und sind wohl deshalb zu Hause geblieben. Also es ist ein Strauß von Gründen, der dazu geführt hat, dass nur 38% zur Wahl gegangen sind.
Das hört sich aber so ein bisschen so an, Herr Rüb, als wäre es nicht unbedingt eine generelle Ablehnung des Friedens, schon mal gar nicht, und des Vertrages, sondern als ginge es dann für die, die dann hingegangen sind und Nein gesagt hat, wirklich um die Knackpunkte, die zugesicherten Sitze im Parlament für die ehemaligen Rebellen und auch um die Amnestie für die.
Das ist ohne Zweifel so. Kolumbien ist kriegsmüde. Das gilt für das Nein-Lager wie für das Ja-Lager vom Sonntag gleichermaßen. Auch Uribe hat gesagt, wir wollen keinen Krieg. Die Führung der FARC hat gesagt, wir wollen nicht zurückkehren zum Krieg. Und ein gutes Zeichen, der Waffenstillstand unbefristet beiderseitig gilt weiterhin fort, so sagen es beide Seiten. Es gibt sogar die Lesart zu sagen, es ist vielleicht gut, dass knapp die Hälfte den Friedensvertrag, so wie er jetzt ist, abgelehnt hat. Denn das gibt die Chance, einen noch besseren Vertrag auf eine breitere Basis der Zustimmung zu stellen, als wenn die Befürworter knapp gewonnen hätten. Mit 51% hätten sie keine Legitimität gehabt. Also man kann auch in diesem eigentlich doch katastrophalen, schockierenden Ausgang des Referendums etwas Positives sehen, wenn Kolumbien, die Gesellschaft, die Möglichkeit ist, erfasst, mehr Konsens zu bilden für einen Friedensvertrag, der auf einer breiten Basis in der Bevölkerung steht.
Diese Hoffnung, die Sie jetzt da verbreiten, die haben ja offensichtlich auch die Beteiligten, Unterhändler und auch internationale Diplomaten sind schon wieder auf Kuba und sondieren für weitere Verhandlungen. Welche Optionen gibt es denn jetzt? Was geht denn in Absprache von Santos mit dem FARC-Kommandeur, möglicherweise wieder Rodrigo Londoño alias Timoshenko, ohne eine Zustimmung der Bevölkerung?
Also klar ist, es ist nicht viel Zeit. Das Land ist jetzt in einem Schwebezustand, zwar hält der Waffenstillstand, aber das ist kein Zustand, auf den man sich verlassen kann. Es bestehen viele Risiken, FARC-Kämpfer laufen zu kriminellen Banden, zu Drogenkartellen, zu der nach wie vor mit Gewalt operierenden kleineren Guerilla-Organisation ELN über. Also es gibt sehr viele Unwägbarkeiten. Aber wenn in diesem Zeitfenster es genutzt wird, einen neuen, überarbeiteten Vertrag sich darauf zu einigen, dann ist die Chance gut, dass es doch zu einem Frieden kommt. Dafür, auf diesem Weg gibt es gewissermaßen drei Spuren, die man verfolgen kann. Entweder das Verhandlungsteam, das 4 Jahre jetzt gesprochen hat, liefert aus eigener Kraft einen neuen, überarbeiteten Vertrag. Zweite Möglichkeit, die Vertreter des Nein-Lagers unter Uribe sind bei einer Nachverhandlung beteiligt, sitzen am Tisch. Und die dritte Möglichkeit ist, dass es so etwas wie eine verfassungsgebende Versammlung gibt, die ein neues Grundgesetz erarbeitet, in dem die ganzen offenen Probleme auch gelöst werden. Auf einen dieser drei Wege werden sich die Verhandlungspartner rasch einigen müssen.
Rasch, weil ja auch die nächste Wahl wieder droht. Aber es gibt noch eine Chance für den Frieden, wenn auch unter anderen Bedingungen, sagt Matthias Rüb, Lateinamerika-Korrespondent der FAZ. Ganz herzlichen Dank. Chronik eines angekündigten Friedens Kolumbien nach dem Referendum, der Tag in HR2 Kultur. An diesen Frieden ist auch die Hoffnung auf weniger Gewalt im ganz normalen kolumbianischen Alltag geknüpft. Gewalt, mit der die Kolumbianer viele Jahrzehnte leben mussten. Gewalt, wie sie auch der kolumbianische Autor Oscar Collazos beschreibt in seiner Geschichte Anweisungen, um mit Papa zu sterben.
Fertig? Fragte der junge Mann. Fertig, antwortete der Vater. Er bittet ihn, das Hemd zuzuknöpfen und sich zu kämmen. Du weißt, ich mag nicht, dass du so rumläufst. Soll ich den Pullover anziehen? Fragte der Junge. Nein, lieber die blaue Jacke, die ist weiter. Sie unterhalten sich in einem sanften, respektvollen Ton, als gäbe es seit langem, vielleicht schon seitdem sie miteinander reden können, einen Pakt zwischen den beiden. Kennst du den Typ? Fragte der Junge fast beiläufig, während er die Jeansjacke holt, die über der Lehne eines Holzstuhls hängt. Ja, vom Sehen, sagte der Vater und legt einen zerknitterten Umschlag auf den Tisch. Da sind Fotos von ihm. Der Junge öffnet den Umschlag, breitet die Fotos auf dem Tisch aus, wo noch die Teller vom Mittagessen stehen, und schaut sie sich genau an. Er ist nicht sehr alt, sagt er. Etwa 60, 62, sagt der Vater. Man sieht ihm seine Jahre nicht an. Er zwingt sich zu einem Lächeln, das Ironie oder Selbstmitleid bedeuten könnte, und fügt hinzu, wie bei mir, ich bin auch schon 53. Ja, du hast dich gut gehalten, sagt der junge Mann und gibt die Fotos in den Umschlag zurück. Eins hat er draußen gelassen und sieht es noch einmal an, ohne auf den Vater zu achten, der dabei ist, sich mit geübten Griffen eine Pistole in den Hosenbund zu stecken. Auf dem Foto trägt der Mann von 60 bis 62 Jahren die unverwechselbare Gelassenheit zur Schau, die vom Reichtum kommt. Die von silbrigem Haar eingefassten Geheimratsecken verleihen dem Gesicht eine männliche Note, die den Jungen an einen Kinohelden erinnert, Clint Eastwood vielleicht. Sieht gut aus, der Typ, sagt er vor sich hin. An so etwas darfst du nicht denken, sagt der Vater. Gefühle machen weich.
Vater und Sohn machen sich bereit für eine Gewalttat. Wie es weitergeht, später. HR2, der Tag. Alle Erklärungsversuche helfen nichts. Das Ergebnis des Referendums in Kolumbien steht. Auch wenn nur ein gutes Drittel zur Wahl ging, auch wenn die Mehrheit eine knappe war, es war eine Mehrheit, die Nein sagte. Nein zu diesem Friedensabkommen zwischen kolumbianischer Regierung und den Rebellen der FARC, das so viele als historisch ansahen. Die Gegner des Abkommens waren schon vorab lautstark zu vernehmen. Die Kritik Punkte bekannt. Wie auch immer jetzt die Verhandlungen weitergehen könnten, ein Kernproblem in Kolumbien bleibt die Landverteilung und eine umfassende Landreform bleibt Grundvoraussetzung für einen dauerhaften Frieden. Schon 2011 erließ die Regierung in Bogotá deswegen das Landrückgabegesetz. Opfer des Krieges sollten dadurch entschädigt werden, Vertriebene ihr Land zurückerhalten. Julio Segador hat sich bei Medellin angeschaut, wie das in der Praxis funktionieren kann.
Hier in Vereda de Boquerón, im dschungelähnlichen Hinterland von Medellin, kehren die Bewohner derzeit zurück in ihre Häuser. 3 Stunden dauert die Fahrt über Schotterstraßen und Feldwege von der Metropole in das kleine Dorf. Ab 2003 bekämpften sich hier die Guerilla, rechte Todesschwadronen und das Militär. Die Menschen flohen vor der Gewalt. Seit einem Jahr gibt es keine Kämpfe mehr. Der Waffenstillstand scheint zu halten. Und José Roberto Bodell zählt zu jenen, die zurückkehren auf ihr Land. Er versucht es zumindest. Mit dicken Schweißtropfen auf der Stirn hieft er Zementsäcke auf seinen Esel. Mit dem Baumaterial wollen er und andere Arbeiter aus dem Dorf Vereda de Boquerón eine Brücke erneuern, die vor 10 Jahren nach Kämpfen zwischen Paramilitärs und linksgerichteten Rebellen zerstört wurde. Es ist die Brücke, die es dem Campesino erlaubt, auf seinen Grund und Boden zurückzukehren.
Hinter den Hügeln dort auf der anderen Seite des Flusses ist mein Land. Dort lebte ich mit meiner Familie. 2003 ging es da ziemlich hoch her. Überall wurde gekämpft. Wir mussten wegziehen. Es war schon hart für uns. Alle haben sie hier gekämpft. 3 verschiedene Gruppen. Die Guerilla, die Paramilitärs, das Militär.
Vorsichtig führt der Campesino seinen Esel über den Schotterweg. Der Bau der Brücke über den reißenden Bergfluss wird Wochen dauern. Erst danach kann José Roberto Bodell wieder zurück auf sein Land. Bis heute kämpft er mit den Erinnerungen.
Ich fühlte mich damals machtlos. Die befehlen, dass du gehen musst und du hast keine andere Wahl. Man kann nur versuchen, am Leben zu bleiben. Und dank Gott lebe ich noch. Man kämpft einfach um sein Leben.
Mit vereinten Kräften versuchen die etwa 20 zurückgekehrten Familien, das Dorf wieder aufzubauen. Alle packen mit an. Gegessen wird gemeinsam. Ein Topf mit Kartoffeln und Schweinefleisch gibt es an diesem Tag, wie fast immer. Flor Valencia rührt mit ernstem Gesicht in einem großen Topf. Mit ihren 2 Kindern musste sie vor Jahren das Dorf verlassen. Sie hat gelitten, gehungert, ausgeharrt. Ihr Sohn ist bis heute traumatisiert. Immer wenn ein Auto kommt, zuckt er zusammen, hält die Geräusche für Gewehrsalven. Ob es wieder wird wie früher, jetzt, wo sie mit ihren Kindern zurückgekehrt ist nach Vereda de Boquerón, in ihr Heimatdorf, sie weiß es nicht.
Das ist traurig und das geht einem schon sehr nahe. Wir wissen, was wir hatten, was wir verloren haben. Wir hatten eigentlich alles. Wir stehen vor dem Nichts. Nicht einmal ein Haus ist mir geblieben. Das macht einen wirklich traurig. Gleichzeitig freuen wir uns natürlich, dass wir wieder auf unser Land zurückkehren können.
Es ist eine seltsame Stimmung, die in Vereda de Boquerón herrscht. Richtige Freude über die Rückkehr ins Dorf kommt bei den Bewohnern nicht auf. Es scheint, als trauten sie dem Frieden nicht. Die Erinnerungen an die Vertreibung, als ihnen marodierende FARC-Rebellen gerade mal 2 Stunden gaben, um ihre Habseligkeiten mitzunehmen, gehen nicht aus den Köpfen. Sie lassen auch keine richtige Aufbruchsstimmung zu. Und doch nehmen sie ihre Situation scheinbar klaglos hin. Flor Valencia empfindet nicht einmal Hass für jene, die vor 13 Jahren ihr Leben zerstörten.
Nein, eigentlich nicht. Es ist unser Schicksal, so denke ich. In mir ist kein Hass. Im Leben kann einem so etwas immer wieder zustoßen. Wir müssen Gott dankbar sein, dass es nicht schlimmer gekommen ist. Wir haben zwar alles verloren, unser Leben aber haben wir behalten.
Die FARC sind gerade in den ländlichen Regionen Kolumbiens gut vernetzt. Schon ihr Ursprung lag in den unwegsamen Gebieten. Dort schlossen sich Anfang der 60er Jahre marxistisch geprägte Campesinos und Lehrer zusammen und forderten eine Landreform sowie eine Umverteilung des Wohlstandes. Es war die Geburtsstunde der FARC.
Julio Segador über Anfänge der Landrückgabe, zum Beispiel in der Nähe von Medellin. An diesem Beispiel wird nachvollziehbar, warum die ländliche Bevölkerung mehrheitlich für das Friedensabkommen gestimmt hat. Sie trafen und treffen die Auseinandersetzungen am härtesten. Und in diesen ländlichen Gebieten nahm in den frühen 60er Jahren die Rebellenorganisation FARC ihre Anfänge. Dr. Sabine Kurtenbach am GIGA-Institut für Lateinamerika-Studien in Hamburg, ein unabhängiges Forschungsinstitut. Guten Tag.
Guten Abend, Frau Fuhrmann.
FARC, das steht deutsch gesagt für Revolutionäre Streitkräfte Kolumbiens. Die Guerilla-Organisation entstand aus dem Widerstand der Bauern. Das erscheint jetzt eigentlich widersinnig, wo man sieht, dass sie auch am meisten leiden. Was hat man sich denn damals versprochen?
Naja, zum einen ist Kolumbien nach wie vor eines der Länder der Welt, wo Land am ungleichsten verteilt ist. Das heißt, sehr wenige besitzen sehr viel fruchtbares Land und die Mehrheit der Landbevölkerung hat entweder gar keine eigenen Titel oder ist immer wieder vertrieben worden, solange die Agrargrenze in Kolumbien noch offen war. Das zweite Problem ist, man muss ja auch dazu sehen, dass die FARC nicht die einzigen sind, die Leute vertrieben haben. Die ganz große Gegenagrarreform, wo also große Ländereien konzentriert wurden, das war ja in den 90er Jahren und in den ersten 10 Jahren dieses Jahrhunderts durch die paramilitärischen Vertreibungen. Zu dieser Zeit ist der Krieg ja so extrem eskaliert und so sehr gewaltsam geworden, dass wir in Kolumbien ja mit 7 Millionen Binnenvertriebenen von der humanitären Katastrophe eigentlich sprechen müssen.
Also man kann nicht so einfach sagen, wie es die ahnungslose Europäerin vielleicht denken könnte. Aha, erst haben sie sich was davon versprochen, haben sich der FARC angeschlossen, dann wurden die Kämpfe so hart und haben vor allen Dingen sie getroffen und jetzt haben sie gesagt, dann sind wir zu Verhandlungen bereit, sondern da gibt es noch andere Ursachen, warum sich jetzt was bewegt hat?
Na ja, natürlich gibt es andere Ursachen. Es ist zum einen so, dass in Kolumbien gab es ja viele verschiedene Guerilla-Gruppen, eben die FARC, die vor allem im ländlichen Kolumbien gekämpft haben, was lange Zeit auch niemand groß gestört hat, weil das die Gesamtstabilität im Land bis in die 90er Jahre eigentlich nicht gefährdet hat. Dann gab es aber noch andere Gruppen, die in den 70er Jahren aktiv waren, dann eben in den Städten. Da wurde es für die Eliten dann schon etwas kritischer. Und je mehr dieser Krieg dann eskalierte und je mehr Geld allen Beteiligten zur Verfügung stand, weil der Drogenhandel seinen Aufschwung nahm, in dem Moment wurde der Krieg dann destabilisierend und gefährlich für alle. Und da gab es dann auch die große Eskalation der Gewalt. Und das ist auch so der Hintergrund, vor dem jetzt eigentlich viele sagen, es reicht.
Diese Guerillakonflikte gab und gibt es ja auch in anderen lateinamerikanischen Ländern. Ein Beispiel zum Beispiel in Peru, der Leuchtende Pfad, den hat man militärisch besiegt. Es gab aber auch Friedensschlüsse in Guatemala oder in Nicaragua oder auch in El Salvador, wo dann die Befreiungsfront wirklich zu einer normalen Linkspartei geworden ist und 2 Präsidenten gestellt hat. Ist da ein Modell für Kolumbien dabei?
Naja, wir haben in Lateinamerika so eine ganze, das ganze Spektrum der Erfahrungen eigentlich. Peru steht für den militärischen Sieg einer sehr autoritären Regierung, damals unter Fujimori, was ja auch hohe Kosten gerade auch für die Zivilbevölkerung gehabt hat. Das ist so etwas, was Alvaro Uribe in Kolumbien versucht, aber nicht geschafft hat. Das Gegenmodell ist wahrscheinlich El Salvador, wo wir durch einen Friedensvertrag eine Guerilla-Gruppe haben, die sich in politische Partei gewandelt hat und die eben auch mehrheitsfähig ist an den Urnen. Das befürchten viele Kolumbianer, aber das ist in Kolumbien eigentlich nicht das, was zu erwarten ist. Wenn es derzeit Umfragen gibt, würden sie die FARC wählen, wenn sie politische Partei wäre, dann geht das eigentlich kaum über 5-10% hinaus. Insofern können eigentlich die Leute, die gegen eine politische Beteiligung der FARC sind, ganz beruhigt sein, weil dass die in den Präsidentenpalast einziehen werden, ist eigentlich nicht zu erwarten.
Gibt es denn Guatemala oder Nicaragua, haben wir jetzt noch außen vor gelassen, da Ansätze, wo man sagen kann, das könnte man vielleicht in Teilen zumindest für Kolumbien auch anwenden?
Na, Guatemala ist eigentlich eher so das warnende Beispiel. Auch in Guatemala ist ein Referendum über zentrale Verfassungsreformen zur Umsetzung eines Friedensvertrages gescheitert 1999. Das war damals 3 Jahre nach Kriegsende. Und damit ist eigentlich der ganze Reformimpetus, der diesen Friedensprozess bis dahin getragen hatte, verpufft. Und seitdem stagniert in Guatemala die Reform. Und das ist eigentlich so ein Beispiel, wo man sagen muss, so darf es in Kolumbien nicht sein, weil dazu ist Kolumbien viel zu explosiv, dazu sind die Gewaltakteure in Kolumbien, die politisch Organisierten, viel zu stark, als dass sowas passieren könnte. Also in Kolumbien kann das durchaus in eine neue Welle der Gewalt münden, wenn, wie die Kollegen ja auch zu Recht gesagt haben, jetzt nicht schnell ein Ausweg gefunden wird aus dieser Krise.
Es kann einen Ausweg geben, aber der muss schnell gefunden werden. So verstehe ich Sie, Dr. Sabine Kurtenbach vom GIGA-Institut für Lateinamerika-Studien in Hamburg. Besten Dank. Chronik eines angekündigten Friedens. Kolumbien nach dem Referendum, der Tag in HR2 Kultur. In der Geschichte von Oscar Collazos aus den 90er Jahren machen sich Vater und Sohn auf den Weg zum geplanten Verbrechen.
Beim Hinausgehen schließt der Alte die Eingangstür ab und bringt außerdem das Vorhängeschloss an. Er schützt die Wohnung, obwohl er sich nie an sie hat gewöhnen können. Es ist nicht sein Haus und nichts darin, denkt er, gehört ihm außer 2x Wäsche zum Wechseln und eine Flasche Caldas rum, die er gekauft hat, um seine Nerven zu beruhigen und seine Stimmung zu heben. Er schaut die Straße hinunter, eine holprige Fahrbahn, von hässlichen Häusern flankiert, die aufs Geratewohl zu verschiedenen Zeiten, aber alle mit dem gleichen billigen Material gebaut worden sind. Unten die Stadt sieht aus wie ein riesiger Flickenteppich. »Dann steig auf«, sagt der Junge und lässt das Motorrad an, eine 500 Kubik Yamaha, für die er letzte Woche eine größere Summe hingeblättert hatte, als sie sich ein junger Mann seines Alters sonst auch nur vorstellen kann. Er hatte bar bezahlt und dabei die Genugtuung gehabt, keinen einzigen Centavo schuldig zu bleiben. »Halt dich fest, Alter«, sagt er halb im Spaß. Der Vater fasst ihn um die Hüfte mit dem eigenartigen Stolz, bei dem einzigen Sohn, der ihm geblieben ist, in guten Händen zu sein. »Hast du Mama etwas gesagt?«, fragte der Alte mit erhobener Stimme. »Nein, du weißt doch, wie sie sich immer anstellt«, schreit der Junge zurück. »Aber ich glaube, sie hat was gerochen, denn sie wollte der Jungfrau von Karmel einen Rosenkranz beten.« Vater und Sohn schweigen. »Ein guter Junge«, mag der Alte gedacht haben, denn als sie in den tiefer gelegenen Teil des Stadtviertels kommen, drückt er sich etwas fester an den Rücken des Sohns. »Halt da vorn«, ruft er ein paar Minuten später. »Trinken wir vorher noch etwas. Haben wir genug Zeit? Über eine halbe Stunde.« Der junge Mann drosselt die Geschwindigkeit und fährt vorsichtig über den Randstein auf den Gehsteig. Er hält vor einem zweistöckigen Haus, auf dessen Fassade eine Aufschrift in gelben, blauen und roten Lettern einlädt. »El Reposo«.
Gleich wird es ernst mit der Gewalt in der Geschichte über eine kolumbianische Stadt in den 90er Jahren. HR2 der Tag. Die Hoffnung auf Frieden war groß, nachdem vor gut einer Woche der Friedensvertrag zwischen kolumbianischer Regierung und den FARC-Rebellen auf dem Tisch lag. Jetzt muss man diese Hoffnung in Kolumbien mühsam suchen, nachdem die Mehrheit der Wähler am Sonntag bei einem Referendum diesen Friedensvertrag abgelehnt hat. Es gibt sie aber noch, die Hoffnung, nicht nur, weil die Regierung und die Guerilla-Organisation FARC entschlossen sind, nach neuen Wegen für einen Frieden zu suchen. Zuversichtlich stimmt auch, dass in Kolumbien seit einiger Zeit Dinge passieren, die man früher nicht für möglich gehalten hätte. Frieden kann man das zwar nicht nennen, was Anne Herberg in Medellin gesehen hat. Grund für Hoffnung ist es dennoch.
Vor der Theke von John Freddy hat sich eine meterlange Schlange gebildet. Die Bäckerei am Fuße der Comuna 13, Medellins größtem Armenviertel, ist ein Klassiker. Diese Bäckerei war immer Treffpunkt. Auch in all den Jahren der Gewalt galt sie als Waffenstillstandszone. Hier trafen sich Gangs, Stadtmilizen, Paramilitärs, Guerilla, sogar das Militär. Vielleicht liegt das an unseren Zuckerkringeln. Die sind einfach unwiderstehlich. Probier mal. Die Comuna 13, die Comuna 13 ist ein unwegsames, steil ansteigendes Labyrinth aus Backsteinhäusern, Wassertanks und Wäscheleinen. Und das Viertel liegt strategisch günstig, direkt an der wichtigsten Transportroute für Drogenschmuggel. Auch deswegen tobte um die Kontrolle des Viertels ein erbitterter Krieg. Heute schlendern Touristen durch die Comuna 13. Sie gilt als Vorzeigeviertel, als Beweis, dass ein Wandel möglich ist. Symbol dafür ist ausgerechnet eine Rolltreppe. 400 Meter lang, silbrig glänzend, mit Glas überdacht. So rollt sie von ganz unten nach ganz oben, wo Doña Consuelo an einem kleinen, frisch renovierten Plätzchen ein Eislokal eröffnet hat. Das hat sich hier alles verändert. Früher war hier alles dreckig und heruntergekommen und gefährlich. Diese Treppe hat unser Leben verändert. Sicherheit und Arbeit hat sie uns gebracht. Touristen kommen, wie ihr, die lieben die Eiscreme, die ich jetzt verkaufe. Gefrorene Mangostückchen in Zitronensaft und Salz. Eine ganz eigene Medellin-Kreation. Genauso wie die Idee, Infrastrukturprojekte als Werkzeug für Integration und Frieden zu nutzen. Medellin hat das modernste öffentliche Verkehrssystem Kolumbiens, vielleicht ganz Lateinamerikas, hat in Gemeindezentren, Kulturprogramme und öffentliche Bibliotheken investiert. Die Gewalt ging merklich zurück. Und Stadtplaner aus der ganzen Welt studieren die mutigen Reformen. Der Medelliner Journalist Juan Diego Restrepo sagt dagegen, an den Strukturen und Ursachen der Gewalt habe sich bisher nichts verändert. Wir haben heute nach wie vor ein enormes Problem mit dem organisierten Verbrechen. Ganze Stadtteile werden von der Mafia kontrolliert. Doch die Fronten sind geklärter. Es gab Pakte, dass man sich gegenseitig in Ruhe lässt. Es geht ums Geschäft. An offener Gewalt ist da niemand interessiert. Nicht nur die Stadt, auch das Verbrechen hat sich modernisiert. Die Entwicklung der Stadt hat auch mehr Investitionsmöglichkeiten für illegale Gelder geschaffen. Der Graffiti-Sprayer Ciro und seine Crew vom Kulturzentrum Casa Colacho kennen die Realität hinter der Fassade. Auch heute noch verlieren sie Freunde, die zwischen die Fronten geraten oder sich rekrutieren lassen für halbseitene Geschäfte, angelockt vom schnellen Geld. Casa Colacho versucht, gegen diese Kultur der Gewalt zu arbeiten und hat die Comuna 13 in eine Freilichtgalerie verwandelt. Eine Art Street-Art-Mahnmal. Wir wollen mit der Kunst und mit Hip-Hop eine Alternative zur Gewalt finden, einen anderen Lebensstil, der Dinge schafft, statt sie zu zerstören. In unseren Liedern und Bildern geht es immer darum, der Gewalt Widerstand zu leisten. Früher hat man uns Angst gemacht und gesagt, schweig lieber, die Mauern haben Ohren. Wir sagen, die Mauern sprechen. Sie erzählen Geschichten, die wir hier erlebt haben, um ein kollektives Gedenken daran zu schaffen. Einen Schuss abzufeuern geht schnell, steht an einer Wand. Frieden dagegen ist eine lange Wanderung, für die man Ausdauer und Vertrauen braucht. Wie für das Leben selbst.
Anne Herberg über die Comuna 13 in Medellin. Früher dominiert von Gewalt, werden heute dort Stadtführungen angeboten. Das heißt allerdings nicht, dass es deswegen in Kolumbien keine organisierte Kriminalität mehr gäbe. Christoph Häuser, wissenschaftlicher Mitarbeiter am GIGA-Institut in Hamburg, ein unabhängiges Forschungsinstitut, das zu Politik, Wirtschaft und Gesellschaft in Afrika, Asien, Lateinamerika und Nahost und zu globalen Themen forscht. Guten Tag, Herr Häuser.
Guten Tag, Frau Vohn.
Wie viel Hoffnung macht Ihnen denn so ein Beispiel wie dieses Stadtviertel?
Also die Comuna 13 ist tatsächlich ein sehr viel zitiertes Beispiel, auch international. Und es macht natürlich Hoffnung, dass man immer wieder solche Aspekte auch aus Kolumbien hört. Allerdings ist dieses Beispiel, das konkrete Beispiel der Comuna 13 jetzt nicht unbedingt übertragbar auf den aktuellen Friedensprozess. Nichtsdestotrotz gibt es natürlich immer wieder Zeichen der Hoffnung. Also in Kolumbien ist nicht alles verloren.
Und es geht um organisierte Kriminalität und mit der wiederum hat die FARC sehr wohl was zu tun. In welcher Verbindung stehen Sie?
Ja, da muss man, denke ich, aufpassen. Also man darf jetzt nicht die FARC und die organisierte Kriminalität synonym setzen, wie das häufig auch von der No-Kampagne gemacht wird und häufig auch in der Berichterstattung zu lesen ist. Also richtig ist, dass die FARC eine Guerilla-Organisation ist, die sich vor allem auch über kriminelle Einkommensquellen finanziert. Das heißt aber nicht, dass sie gleichzusetzen ist mit der organisierten Kriminalität. Also passender ist, finde ich, dass sie sich über diese Quellen finanziert, das aber dann zum erheblichen Maße. Dazu gehören Drogenhandel, dazu gehören aber auch Erpressung, Entführung, Handel mit illegal geschifften Diamanten und so weiter.
Von den Kritikern des Referendums wurde ja auch angeführt, die FARC hat zwar die Zahl der Kämpfer und der Waffen offengelegt, nicht aber ihr Vermögen. Wie hoch schätzt man das denn? Wenn ich Sie richtig verstehe, kommt das eben aus diesen Quellen, aus den Quellen der organisierten Kriminalität?
Genau, das kommt vor allem aus diesen Quellen. Das ist natürlich sehr schwer zu sagen und es beruht auf Schätzungen, die zum Teil sehr, sehr weit auseinander liegen. Also man schätzt, dass es zwischen 200 Millionen und 1,7 Milliarden US-Dollar sind. Sicher ist allerdings, dass es einige 100 Millionen pro Jahr sind.
Und wenn man jetzt dieses Referendum und den Ausgang sich anschaut, kein Ja, sondern ein Nein für den Friedensvertrag, könnte man daraus schließen, da kommen jetzt blühende Geschäfte, das ist für die organisierte Kriminalität wieder ein Schub?
Ich glaube nicht, dass das jetzt unbedingt ein Schub für die organisierte Kriminalität ist. Was der Ausgang des Referendums vor allem bedeutet, ist erstmal große Unsicherheit. Also wir wissen jetzt noch nicht genau, was passiert. Mehrere Dinge sind vorstellbar, zum Beispiel, dass sich einzelne Frentes, also Einheiten der FARC, abspalten und sich tatsächlich dann vor allem der organisierten Kriminalität zuwenden. Das haben wir zum Teil auch schon während der Friedensverhandlungen gesehen. Wichtig ist, denke ich, dass die Zeit vor allem und ist auch die Führung der einzelnen Einheiten mittlerweile. Das heißt, diese Einheiten müssen eben zusammengehalten werden von der FARC-Führung, aber auch von diesen einzelnen Führern der einzelnen Untereinheiten. Und da, wie gesagt, ist es sehr, sehr wichtig, dass in der nächsten Zeit belastbare Ergebnisse kommen, dass die FARC eben und die einzelnen Einheiten ruhig bleiben und sich nicht abspalten.
Das heißt, dass einfach auch von der FARC-Seite gesagt wird, wir warten jetzt in dem Moment trotzdem ab mit weiteren Aktivitäten oder auch kriminellen Handlungen. Wir halten den Waffenstillstand und wir halten unsere Truppe zusammen und halten erstmal die Linie, um dem Frieden noch eine Chance zu geben?
Genau, das hat der FARC-Führer Timoschenko auch deutlich gesagt, dass man jetzt erstmal den Waffenstillstand halten möchte. Und das ist natürlich auch sehr richtig und wichtig. Jetzt geht es aber natürlich darum, dass konkrete Ergebnisse geliefert werden. Und da wird es eben schwierig, wirklich was Belastbares zu zeigen. Also es gibt zum Teil Kontakte mit Gruppen der organisierten Kriminalität von einzelnen Einheiten der FARC. Und das muss unbedingt verhindert werden, dass sich eben die FARC abspaltet oder dass einzelne Einheiten der FARC sich abspalten.
Jetzt ist natürlich die Frage des Drogenschmuggels und die Drogenkartelle sind nicht nur ein Problem in Kolumbien und auch nicht nur mit der FARC verbunden. Es gibt auch andere lateinamerikanische Staaten, die damit zu kämpfen haben. Und da spielt ja offensichtlich die internationale Politik auch eine Rolle. Wie könnten denn internationale Maßnahmen aussehen, um in diesem Kampf zu helfen?
Also bisher sahen die Maßnahmen ja vor allem sehr repressiv aus. Also der bekannte War on Drugs hat allerdings nicht wirklich zur Verbesserung geführt, sondern eher zu einer Radikalisierung der Lage. Das heißt, es werden jetzt aber auch schon Alternativen gefördert, also es werden alternative Anbauprodukte gefördert. Und ich denke, es wäre wichtig, von dieser repressiven Drogenpolitik wegzukommen, hin zu einer mehr lokal orientierten Politik, die mehr nach Anbaualternativen sucht, statt die Lösung der Drogenproblematik militärisch zu suchen.
Aber wie könnte so eine Alternative aussehen? In Peru wird ja zum Beispiel teilweise Kaffee jetzt angebaut statt Coca. Hilft das allein schon?
Genau, das ist ein Beispiel. Kaffee, Kakao, zum Teil Palmöl. Das alleine reicht noch nicht. Also es muss einhergehen mit weiteren Maßnahmen, wie zum Beispiel der Verbesserung der Infrastruktur, dass eben diese alternativen Produkte auch ausgeliefert werden können. Es muss einhergehen mit einer besseren Bildungsstruktur und speziell für den Fall Kolumbien auch mit einer Verbesserung der gesellschaftlichen Ungleichheit. Denn das war im Prinzip der Ursprung der Lage, in der sich jetzt Kolumbien zum Teil auch befindet.
Und damit könnte man auch Gruppen wie der FARC den Boden entziehen, wenn es eine so geartete Politik gäbe? Oder würden Sie doch sagen, naja, organisierte Kriminalität schert sich da jetzt wenig drum, was da irgendwo verhandelt wird und Drogenschmuggel wird es immer geben?
Also ich glaube, das Referendum oder dass der Friedensvertrag die organisierte Kriminalität natürlich nicht beenden kann. Die wird es auch, selbst wenn der Frieden dann geschlossen wird, natürlich auch weitergeben. Das muss gepaart sein mit einer Entwicklung, vor allem auch in den ländlichen Gebieten, vor allem in den Gebieten, die vom Staat sehr stark vernachlässigt wurden. Also die FARC ist vor allem auch in den Gebieten sehr stark, die eher eine grobe Vorstellung davon haben, was der Staat überhaupt ist. Das heißt, es gibt zum Teil keine Schulen, keine Gesundheitsversorgung, keine Infrastruktur, vor allem keine ökonomischen Einnahmequellen. Und das muss eben alles mitbedacht werden, wenn man nicht nur den Frieden möchte, sondern auch eben auch eine alternative Entwicklung zu der Drogenproblematik möchte.
Christoph Häuser vom GIGA-Institut in Hamburg, Dankeschön. Chronik eines angekündigten Friedens, Kolumbien nach dem Referendum, der Tag in HR2 Kultur. In der Geschichte einer sich anbahnenden Gewalttat von Vater und Sohn wird es jetzt ernst.
Es ist Zeit, Papa, sagte der Sohn und steigt aufs Motorrad. Er schaut auf die Uhr, 5:10. Der Alte sitzt hinten auf und mahnt noch einmal zur Vorsicht. Wir werden nicht allein sein, hatte er vor der Abfahrt gesagt. Vor dem Haus werden zwei Leute auf uns warten. Der junge Mann kennt sie. Sie werden in einem roten Chevrolet Monza unterwegs sein und sich zum Auftakt quer vor Uribes Wagen stellen. In diesem Moment würden Vater und Sohn am Zug sein. Der Wagen des Staatsanwalts ist nicht gepanzert und seine Leibwache hat sich an die Routine des täglichen, immer gleichen Weges gewöhnt und an das leichtsinnige Auftreten ihres Schutzbefohlenen, der, obwohl er um sein Leben fürchtet, sich doch nicht vorstellen kann, dass es einmal ernst wird. Das weiß der Alte. Ihr werdet ihn leicht überrumpeln, hieß es in den Anweisungen, weil er ein Trottel ist. Der Junge weiß das auch, aber er denkt etwas weiter. Hoffentlich leisten sie keinen Widerstand, sonst sieht es für alle böse aus. Das Motorrad wird langsamer. Es ist an einer Kreuzung vorbeigefahren, an der zwei Männer aus einem rechts geparkten roten Monza einen Gruß angedeutet haben. Der junge Mann weiß, dass er wenige Meter danach links halten muss. Trotz der Tageszeit scheint die Straße fast leer zu sein. Das liegt daran, dass es eine Sackgasse ist, die an einer Grünanlage endet. Das letzte Haus, rechter Hand vor der Grünanlage, ist eine stattliche Villa mit Vorgarten und Säulenportal. Der Sohn holt das Werkzeug hervor, kniet sich neben dem Motorrad hin und macht sich am Vergaser zu schaffen, als wolle er ihn reparieren. Die Werkzeuge, die ihm der Vater reicht, legt er eines nach dem anderen auf einen roten, ölverschmierten Lappen. Von Zeit zu Zeit schaut er nach hinten, zum roten Chevrolet, woher jeden Moment das Zeichen kommen muss. Der Außenspiegel des Autos wird dann gegen die Sonne gerichtet. Und von diesem Augenblick an müssen sich Vater und Sohn bereithalten, um den Rückzug zu decken oder das Feuer der Leibwache zu erwidern. »Es geht los«, sagt schließlich der Alte zum Sohn. Er sagt es mit gelassener Stimme, ohne eine Spur von Nervosität, als wollte er die Spannung des Jungen ausgleichen.
Oscar Colliassos Anweisungen, um mit Papa zu sterben, heißt eine Erzählung, die uns die Perspektive des Gewalttäters teilen lässt. HR2 der Tag. Nach allem, was wir bisher gehört haben, muss man feststellen, es gibt ihn also noch, den Silberstreif am Horizont für Kolumbien. Es wird weiter verhandelt, jetzt mit neuen Vorzeichen, die mit dem Referendum vom Sonntag gesetzt wurden. Der Waffenstillstand gilt ebenfalls vorerst weiter. In den neuen Verhandlungen wird es auch um die vorgesehene Amnestie gehen. Darüber reden wir gleich. Der kolumbianische Präsident Juan Manuel Santos, der sein politisches Überleben einst von diesem Referendum abhängig gemacht hatte, hat den Frieden mittlerweile zu seiner Lebensaufgabe darüber hinaus erklärt. Warum? Das erklärt seine Biografie.
Ganz in Weiß, mit einer Friedenstaube am Revers, so trat Kolumbiens Präsident Santos bei der Unterzeichnung des Friedensvertrags in Cartagena auf. Die Region und der ganze Planet feiern, denn es gibt einen Krieg weniger auf der Welt, und zwar den in Kolumbien. Dass ausgerechnet Juan Manuel Santos einmal als Friedensstifter auftreten würde, daran hätte vor wenigen Jahren niemand geglaubt, er selbst wohl am allerwenigsten. Denn Santos galt als absoluter Hardliner im Kampf gegen die FARC. Als Verteidigungsminister von Präsident Uribe ging er von 2006 bis 2009 mit brutaler Härte gegen die Guerillagruppe vor. Ich bin stolz darauf, dass ich als Verteidigungsminister der FARC in der schlimmsten Situation ihrer Geschichte die schwersten Schläge ihrer Geschichte versetzt habe. Santos befahl der Armee unter anderem, ein FARC-Lager im Nachbarland Ecuador anzugreifen. Dabei wurde der FARC-Sprecher Raúl Reyes getötet. Es kamen aber auch Zivilisten ums Leben. Der Angriff führte zu einer diplomatischen Eiszeit zwischen Kolumbien und Ecuador und weiteren linksregierten Ländern. In Santos Zeit als Verteidigungsminister fielen auch die Befreiung der einstigen Präsidentschaftskandidatin Ingrid Betancourt aus der Geiselhaft der FARC und ein Skandal um Kopfgelder, die auf getötete FARC-Kämpfer ausgesetzt waren, was dazu führte, dass Soldaten reihenweise Unschuldige ermordeten. Santos trat in dieser Zeit als rechte Hand und als Kronprinz von Präsident Uribe auf und im Wahlkampf versprach er, dessen Politik der harten Hand fortzusetzen. Ich werde weiterführen, was Präsident Uribe in diesem Land gesät hat, die demokratische Sicherheit, ja noch mehr, ich werde sie noch verstärken. Mit diesem Versprechen gewann Santos 2010 die Wahl um das Präsidentenamt, aber danach vollzog er eine überraschende Kehrtwende. Er söhnte sich mit den Linksregierungen von Ecuador und Venezuela aus und er setzte sich mit der verhassten Guerilla-Gruppe an den Verhandlungstisch. Die Gespräche zogen sich über 4 Jahre hin, das hätte ihn 2014 fast seine Wiederwahl gekostet, aber jetzt ist der 65-Jährige auf dem Höhepunkt seines Ansehens. Peace. Vom Frieden in Kolumbien geht eine machtvolle Botschaft der Hoffnung an die Welt aus, lobt UN-Generalsekretär Ban Ki-moon. Papst Franziskus gratulierte und kündigte einen Besuch in Kolumbien an. Und bei der Unterzeichnung des Friedensvertrags standen Präsidenten aus ganz Lateinamerika Spalier, Linke wie Rechte. Und die Wirtschaft wächst auch noch kräftig. Kolumbien scheint über Nacht vom Paria-Staat unter der Kontrolle von Drogensyndikaten zum Musterknaben der Weltgemeinschaft geworden zu sein. Santos macht aber auch klar, dass er deswegen nicht zum Freund der Linken geworden ist. Im Gegenteil, zu mehr als einem Händedruck mit FARC-Kommandant Timoschenko ließ er sich nicht hinreißen. Wir sind uns nicht einig und wir werden es wohl nie sein, welchem politischen und wirtschaftlichen Modell unser Land folgen soll. Denn Santos kommt aus der konservativen Elite Kolumbiens. Seine Familie ist eine der reichsten und einflussreichsten des Landes. Santos studierte in London und Harvard, war Mitherausgeber der größten Zeitung Kolumbiens und später vertrat er sein Land bei der Internationalen Kaffee-Organisation, bevor er in die Politik wechselte und Strippenzieher und rechte Hand Uribes wurde. Dieser hat allerdings mittlerweile mit ihm gebrochen. Ich habe mich nie gegen den Frieden gestellt, aber ich glaube, dass die Texte von Havanna nicht zum Frieden führen, sondern ein schlechtes Vorbild sind.
Ivo Marušík über den kolumbianischen Präsidenten Santos. Als Friedensstifter sieht er sich, was viele Kolumbianer nicht teilen und deswegen den ausgehandelten Friedensvertrag abgelehnt haben. Dieser Friedensvertrag, wie er von Regierung und FARC-Rebellen über 4 Jahre ausgehandelt worden war, enthält ein Kapitel zur Übergangsjustiz, an dem sich viele Kritiker gestört haben. Und das wollen wir uns jetzt genauer anschauen, denn seine Wirkung reicht weit über Kolumbien hinaus. Auf beiden Seiten waren zu Zeiten des Krieges Bürgerkriegsverbrechen und Verbrechen gegen die Menschlichkeit begangen worden. Massentötungen, sexuelle Gewalt, Geiselnahmen werden den Rebellen vorgeworfen. Den kolumbianischen Streitkräften die Tötung von tausenden Zivilisten, um diese Toten dann als militärische Erfolge ausgeben zu können. Professor Christoph Safferling am Lehrstuhl für Strafrecht, Strafprozessrecht und internationales Strafrecht und Völkerrecht an der Friedrich-Alexander-Universität Erlangen-Nürnberg. Guten Tag.
Guten Abend.
Das sind Völkerstraftaten. Im Abkommen war vorgesehen, dass keiner deswegen ins Gefängnis gehen soll. Geht da Friede über Recht?
So ist sicherlich ein Stück weit die Idee, auch wenn das natürlich ein bisschen zugespitzt formuliert ist. Aber die Gerechtigkeit verlangt im Grunde schon, dass Straftaten, jedenfalls schwere und schwerste Straftaten, auch entsprechend sanktioniert und bestraft werden. Und wenn hier im Rahmen dieses Vertrages ausgehandelt wird, dass Verbrechen gegen die Menschlichkeit nicht bestraft werden, dann wird hier dem Frieden Vorrang eingeräumt vor der Gerechtigkeit.
Nicht bestraft ist ja nicht ganz richtig. Es heißt, sie sollen nicht ins Gefängnis gehen. Es gab aber durchaus alternative Sanktionen, die vorgesehen waren bei einem Geständnis. 5 bis 8 Jahre arbeiten, die zur Wiedergutmachung oder Konsolidierung des Friedens beitragen. Kann man denn mit sowas leben, Völkerrecht?
Also es sind wirklich schwierige Fragen, die sich hier stellen. Das Statut des Internationalen Strafgerichtshofs, was ja hier eine gewisse Rolle spielt, weil der ehemalige Chefankläger sich ja auch eingemischt hat in diese Friedensverhandlungen. Dieses Statut sieht eigentlich vor, dass Bestrafung erfolgt. Das ist im Rahmen des Komplementaritätsprinzips in Artikel 17 letztlich so in dem Statut niedergelegt. Allerdings ist schon auch ein bisschen eine komische Dynamik, da spreche ich jetzt von Strafrecht ganz allgemein, dass immer eine Freiheitsstrafe, eine Gefängnisstrafe eine angemessene Sanktion ist und offensichtlich von der Bevölkerung auch so akzeptiert wird, und andere Sanktionsformen eher als unzureichend erachtet werden. So ganz einzusehen ist das eigentlich nicht. Aber das hat sich irgendwie über ein paar hundert Jahre so eingebürgert, dass also Verbrechen mit Freiheitsstrafe geahndet werden. Und alles, was darunter dann angesiedelt ist, wie eben Freiheit, aber Arbeit und so, wird eben nicht als angemessene Sanktion angesehen. Das wird man auch ein Stück weit akzeptieren müssen.
Also es gibt auf der einen Seite eine Pflicht, eine völkerrechtliche Pflicht der Staaten, auch Kolumbiens, die Völkerstraftaten zu verfolgen. Aber auf der anderen Seite habe ich auch von Ihren Kollegen gelesen, gibt es durchaus die Einschätzung, dass die internationale Strafgerechtigkeit keine starre Regel ist, sondern dass so eine Abwägung durchaus möglich ist, eben mit dem Ziel, mit einem Verhandlungsziel, wie zum Beispiel den Erfordernissen des inneren Friedens. Ist das dann Auslegungssache?
Naja, also da hat sich letztlich noch keine wirkliche Meinung herausgebildet, die allgemeingültig wäre. Wenn Sie sich Situationen anschauen, wie zum Beispiel in Uganda, da haben wir einen Haftbefehl, der seit sehr vielen Jahren gegen den Chef der Lord's Resistance Army, Joseph Kony, existiert. Und er stellt als Voraussetzung für Friedensverhandlungen die Aufhebung des Haftbefehls. Aber der Internationale Strafgerichtshof weigert sich. Deswegen stagnieren diese Friedensverhandlungen. Also,
aber in Südafrika wurde es ja international nicht kritisiert, weil man dachte, es ist im Dienste des friedlichen Systemwechsels.
In Südafrika wurde das in der Tat so gehandhabt. Da hat man versucht, über Wahrheitskommissionen hier diesen Unrechtsregime, mit diesem Unrechtsregime sich zu versöhnen. Man muss aber im Nachhinein auch sagen, wenn Sie die südafrikanische Gesellschaft jetzt anschauen, und da sind sich die soziologischen Forscher und Forscherinnen eigentlich auch einig, funktioniert hat das nicht. Also die Gesellschaft ist nicht versöhnt. Dieser Wechsel zwischen Kooperation mit der Wahrheitskommission und dafür Amnestie zu erreichen als Täter, das wurde letztlich nicht akzeptiert in der Bevölkerung. Also das kann man so nicht sagen, dass das generell akzeptiert wird. Man muss da eine Umgangsform finden, wahrscheinlich die ein gewisses Mischsystem zutage fördert, weil man eine Menge an Mitgliedern auch von Terrororganisationen hat oder auch von Soldaten in militärischen Einheiten, die Kriegsverbrechen und vielleicht auch Verbrechen gegen die Menschlichkeit begangen haben. Die wird man amnestieren können, aber ab einer gewissen Führungsebene wird am Ende doch das Strafrecht verlangt werden.
Und für diese Riege, wo Sie sagen, für die kann man das vielleicht akzeptieren, muss man dann auch mit dem Risiko leben, dass Straflosigkeit oder alternative Sanktionen möglicherweise weitere schwere Verbrechen ermöglichen?
Naja, gut, das ganze Strafsystem geht natürlich dann irgendwie auch von der Idee aus, dass eine gewisse Abschreckung damit verbunden ist, wenn man hier Strafen verhängt. Und es ist natürlich ein Unterschied, ob man jetzt auf Führungsebene verantwortlich ist für Straftaten oder man nur mitläuft und sozusagen als Gehilfe dann tätig wird. Also da kann man im zweiteren Fall wahrscheinlich Gnade vor Recht ergehen lassen, wenn Sie so wollen.
Also da höre ich heraus, Herr Safferling, Verhandlungsfrieden ist nicht unbedingt einem Vernichtungsfrieden, also einem militärischen, vorzuziehen. Sie würden nicht sagen, auf der einen Seite darf dann wirklich die komplette Straffreiheit stehen, also als Preis für den Frieden. Wo könnte denn für Kolumbien, für Sie als Völkerrechtler, ein Mittelweg sein?
Ja, das ist ganz, ganz schwierig. Ich meine, diese Abstimmung ist ja auch denkbar knapp ausgegangen. Also vielleicht ist doch die Grundlage, die man hier geschaffen hat, in dem wirklich lange ausgehandelten Vertrag, am Ende doch nicht so schlecht. Und man muss nur noch ein bisschen Überzeugungsarbeit leisten und noch ein paar Signale senden, die in die Richtung gehen, dass man eben doch auch nicht bereit ist, letztlich moralisch diese Verbrechen irgendwie zu legitimieren oder zu rechtfertigen, sondern hier auch ganz klar deutliche Symbole sendet, dahingehend, dass es nicht toleriert werden kann und nicht toleriert wurde, aber dass man eben auch in die Zukunft blickt und Versöhnung möglich macht. Also ich meine, man muss diesen Vertrag, glaube ich, schon als Grundlage nehmen und darauf aufbauend weiterdenken.
Friede und Recht bleibt eine schwierige Abwägungssache, sagt der Völkerrechtler Christoph Safferling. Ganz herzlichen Dank. Und das war der Tag für heute. Kolumbien nach dem Referendum ist möglicherweise Kolumbien vor einem anderen Friedensvertrag. Denn so viel ist klar geworden, noch sind die Friedensbemühungen nicht eingestellt. Und sowohl Regierung als auch Fahrkommandeure wollen die Waffen schweigen lassen und die Gespräche fortsetzen. Sie tun das sogar zu dieser Stunde schon auf Kuba. Während bei uns gleich nach den Nachrichten hier in hr2 Kultur die Hörbar beginnt. Mehr von uns wie immer unter hr2.de. Da können Sie die Sendung nachhören oder den Newsletter abonnieren. Oder Sie schalten die Wiederholung ein heute Abend ab 22.05 Uhr in hr Info. Ich heiße Karin Fuhrmann und wünsche Ihnen einen schönen Abend.